im ZDF, der sagte dann, naja, Jörg Roskopf, gegen den ich im Finale 3-2 dann verlor, hat wirklich ein sehr vernünftiges Spiel gemacht. Jörg Roskopf hatte mehr mit seinem Kreislauf als mit seinem Gegner zu kämpfen.
Einen Brief gefunden von meiner damaligen Schulleiterin, die mir geschrieben hat, dass ich das niemals schaffen werde und dass meine Eltern das mal überdenken sollten, dass ich hier die Schule vernachlässige für einen Sport.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Länge. Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again, Timo does it for the second time.
So, herzlich willkommen zu eurer Tischtennis-Show der Herzen, zur Folge Nummer 28. Ja, zwischen den French Open und den deutschen Meisterschaften und heute natürlich auch wieder mit dabei unser Tischtennis-Papst, Richard Brause, der Zweite. Stimmt das?
Der Zweite, wie kommst du da drauf?
Hast du mir nicht mehr erzählt, dass dein Vater auch Richard hieß und dein Großvater auch?
Oder ja, das, war das ist eine lange, lange Geschichte. Also tatsächlich bin ich nachweislich mindestens der Vierte, wenn nicht sogar der Fünfte in dieser Brause-Familie. Wir sind ein bisschen langweilig, wir haben uns immer nur Richard als Vornamen einfallen lassen. Und ja, ich habe dann gesagt, so ein bisschen mit der Tradition muss man brechen, aber sie trotzdem aufrechterhalten. Also mein Ältester, der heißt Robin Richard. Haben wir gedacht, machen wir mal eine Doppelung der R's. Also wir waren da zumindest mal ein bisschen kreativer unterwegs.
Ja, das stimmt. Apropos unterwegs, du warst auch bei unseren Freunden vom Podcast Plattenplausch unterwegs. Habe ich gehört, in ihrer Jubiläumsfolge hattest du die Ehre, der Geburtstagsgast zu sein. An dieser Stelle natürlich auch nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere, ja, wie soll man sagen, Partner im Geiste, unsere Podcast-Kollegen zu ihrer 50. Folge. Und ja, du bist mir ein bisschen fremd gegangen, oder?
Naja, ich habe gedacht, wenn du im Urlaub weilst, was liegt es näher, bevor ich hier Podcast-Entzugserscheinungen bekomme, als eben diese wirklich nette Einladung von Erik und von Lennart anzunehmen. Also fand ich mega spannend und ja, da müssen wir uns mal in einem der nächsten Folgen überlegen, wie wir das mit einer Gegeneinladung machen. Ich finde das ja ganz spannend, wenn man sozusagen so sich gegenseitig nochmal so ein bisschen zu neuen Höhen aufschwingen lässt. Also war eine spannende Geschichte. Ich muss sagen, ich war in einem Augenblick froh, dass ich nicht bei Erik und Lennart vor Ort war. Ich hätte ein bisschen Respekt gehabt, dass deren Katze mich vielleicht attackiert hätte. Die war ja ein Protagonist dieses Podcasts. Aber bis auf das Miauen und Maunzen habe ich da zum Glück nichts weiter abbekommen. Aber ja, war eine ganz unterhaltsame Geschichte. Ich hoffe, allen Hörern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, und wir machen auf jeden Fall mal was zusammen. Also die Gegeneinladung findet hiermit nochmal offiziell statt und wir schauen mal, wie wir das hinbekommen, da eine Co-Produktion zu machen. Ich gucke mal auf mein Zettelchen. Wir haben noch was von der letzten Folge offen, nämlich den ja halben Cliffhanger, nämlich du wolltest uns noch erzählen, was es mit den legendären Initial Points auf sich hat.
Ja, und es ist leider nur ein halber oder Drittel Cliffhanger. Mittlerweile ist es ja vielleicht schon auch so ein bisschen intensiver bespielt und durchgesickert worden. Ja, die Weltrangliste ist sozusagen dabei, sich zu reformieren. Und als erster Schritt ist dann tatsächlich neben eben so ein paar Sachen, das ist ein neues Splitdown, also wer kriegt welche Punkte für welche Runden eben gibt. Das gibt's ja schon länger. Aber das, was am Ende jetzt so eine ganz große Auswirkung gehabt hat, und es ist deswegen eigentlich nur ein halber Cliffhanger, weil ich glaube, es ist schon wirklich in vielen Kanälen bespielt worden, ist das der Wegfall der Initial Points, also die Punkte, die irgendwann mal die einzelnen Spielerinnen und Spieler in der Weltrangliste erspielt haben, die sind weggefallen. Nun, warum ist das so groß in den Auswirkungen? Früher hatte man Generation, also ich sag mal Jahrgänge 2017, 18, 19, viel mehr Punkte, die man erspielen konnte. Und diese Punkte haben alle Spielerinnen und Spieler sozusagen immer mitgenommen. Das hat dann dazu geführt, mal einfach ein Beispiel von Anton Kallberg zu nehmen, mal weg von den Deutschen, der ja wirklich eine sehr, sehr gute, auch international eine sehr gute Saison gespielt hat. Aber der hatte überhaupt keine Chance, nach oben zu kommen, weil die alten Initial Points in Deutschland, der Dang Chu als Beispiel oder viele andere, haben ja auch davon profitiert. Aber diese alten Punkte, die waren so dominant und auch in der Anzahl so groß, dass dann Spieler, die quasi nur in den letzten 2 Jahren angefangen haben, besser zu spielen, keine Möglichkeit gehabt haben, so richtig nach oben zu kommen. Ja, und nachdem die Initial Points weggefallen sind, hat sich jetzt, ich will nicht sagen, die Spreu vom Weizen getrennt, aber eben es ist tatsächlich so, dass jetzt nur noch die Punkte der letzten 2 Jahre in der Weltrangliste involviert sind. Und ja, das hat die ganze Rangliste schon gehörig durcheinander gewürfelt und gab einiges an Bewegungen.
So, da haben wir das auch geklärt, falls sich noch jemand fragt, warum es vor ein paar Wochen so viel Bewegung in der Weltrangliste gab. Die Initial Points waren mitunter dafür verantwortlich. Wir haben heute wieder einen Gast, Richard, und ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, ist es auch der jüngste, den wir jemals in unserer langen Historie des Podcastes hatten. Sie ist 5-fache deutsche Meisterin im Einzel, im Jugend- und Schülerbereich. Sie war dort auch Europameisterin mit dem Team und im Doppel. Sie hat das Europe Youth Top 10 schon gewonnen, spielt in der ersten Bundesliga der Damen, spielt auch beim Kommentieren mindestens in der ersten Bundesliga und sagt von sich, dass sie keine Langeweile mag. Und ich hoffe, lieber Richard, sie wird sich bei uns heute nicht langweilen. Liebe Sophia Klee, Sophia, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Wir sind guter Dinge, dass wir dich heute gut unterhalten, oder du uns.
Ich denke auch, ja. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Und wir haben das eben schon besprochen. Es fühlt sich fast ein bisschen wie zu Hause an, mit dem Mikro und über Tischtennis reden. Ich glaube, Benedikt, das haben wir das letzte Mal ausreichend gemacht. Deswegen gewohnte Umgebung mittlerweile.
Ja, für uns ist das heute ein kurzes Gespräch, Richard. Also für mich so ein Heimspiel, ne? Mein Richard sagt immer kongenialer Partner, das gebe ich natürlich zurück. Richard, mein kongenialer Podcast-Partner, und Sophia ist ja seit kurzem meine kongeniale Kommentatorinnen-Partnerin bei Twitchpong. Und da, Richard, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber wir haben, ich habe 11 Stunden mit dir am Stück gesprochen. Und am nächsten Tag nochmal 6, also fast 20 Stunden an einem Wochenende. Und es wurde nicht langweilig.
Ja, da würde ich sagen, da sind eine Menge Lutschbonbons vielleicht dabei draufgegangen. Ja, also ich höre eure Stimmen nach wie vor wohlklingend und volltönend. Ich weiß, ich hatte das einmal, als ich in der Phase war, wo ich sehr viel kommentiert habe, da bin ich einmal ausgewechselt worden von der ITTF, weil meine Stimme wirklich versagte. Also, dass euch das bislang nicht geschehen ist, ist ein eindeutiges Zeichen, dass ihr beim Sprechen die bessere Technik habt. So muss das sein.
Oder dass wir in der gleichen Zeit weniger sprechen, aber das schließe ich mal.
Die 11 Stunden kann ich nicht ausholen. Insofern, da habt ihr wirklich was vorgelegt. Da ziehe ich meinen imaginären Hut.
Genau. Sophia, nur gute Nachrichten höre ich von dir. Kürzlich die Nominierung für die Jugend-EM in Kroatien. Für die Deutsche Meisterschaft in Saarbrücken bist du jetzt auch gemeldet. Wie läuft es bei dir? Wie geht's dir?
Ja, also mittlerweile wieder viel, viel besser. Ich habe mir ja, für die, die es noch nicht wissen, Ende Januar die Kniescheibe gebrochen im Spiel. Und das war natürlich erstmal ein größerer Schock, weil mir, also ich hatte noch nie eigentlich vorher eine richtig große Verletzung. Ich glaube, das letzte Mal war ich irgendwie 2 Wochen verletzt und hatte einen Tennisarm, was auch Tischtennis ziemlich häufig vorkommen kann, aber das ist auch schon Jahre her gewesen. Deswegen war das für mich erstmal mit Verletzungen und dem ganzen Thema neu. Aber ich habe echt viel gearbeitet und viel versucht, dass das mit dem Knie schnell wieder vorangeht, und hatte viel Physiobehandlung und Trainer, die hinter mir standen und mit mir, sobald ich eigentlich von den Krücken weg war, dann Athletiktraining gestartet habe. Und das dann immer langsam weiter gesteigert. Und ich bin selber überrascht, oder viele andere auch, dass das jetzt so schnell ging, dass ich wieder am Tisch spielen kann. Aber ich bin auch echt mega froh und hab's sehr vermisst. Und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht.
Da fällt mir auf, wir sind ein bisschen Invaliden-Podcast heute, oder, Richard? Du bist auch leicht lädiert. Oder fällt es unter die Geheimhaltungsstufe?
Nein, das fällt nicht unter die Geheimhaltungsstufe. Sophia, da bist du zum Glück noch ganz, ganz, ganz weit entfernt. Und ich sag, Augen auf, wie spielt man Tischtennis im gesetzteren Alter? Also ich habe tatsächlich bei den deutschen Seniorenmeisterschaften mir einen Kapselriss mit, wie sagt man, das nennt sich knöcherner Kapselriss am linken Zeigefinger. Es hört sich komisch an, also unterm Strich ist es so, ich habe so eine Gipsschiene gehabt und kann leider meinen Zeigefinger immer auch noch nicht so beugen, wie es eigentlich sein soll. Also auf gut Deutsch, ich bin jetzt von der Hausarbeit erstmal befreit und hoffe, dass ich in 4 Wochen wieder mit dem Tischtennis anfangen kann. Aber ist ein bisschen ätzend, aber eben, das ist jetzt wirklich so eine Nebenkriegsschauplatzgeschichte, die gar nicht so wichtig ist. Also vielmehr freue ich mich natürlich, Sophia dann wieder spielen zu sehen und ja, in bewährter Manier dann bei den deutschen Meisterschaften sozusagen in Saarbrücken, die ja vor der Tür stehen, aufzuschlagen.
Genau, dem kann ich nichts hinzufügen. Ich habe mir auch schon mal den Namen für die Folge notiert. Ich denke, ich werde es Emergency Room oder irgendwie sowas nennen. Oder als wir Dr. House gebraucht hätten. Naja, ja, schön, dass du auch wieder am Tisch stehst, liebe Sophia. Ansonsten warst du eher mit mir am Mikro unterwegs. Aber ich denke, wir können in Zukunft auch beides kombinieren, oder?
Auf jeden Fall. Ich muss sagen, dadurch, dass ich ja jetzt ein bisschen verletzt war und weniger am Tisch war, wurde ich jetzt auch mehr damit identifiziert, dass ich am Mikro bin und über Tischtennis rede. Also auch sehr interessant.
Ja. Du hast es auch. Wir hatten das ja schon mit Claudia in der letzten Folge. Hatte sie uns ja schon gelobt. Auch wirklich, wirklich super gemacht. Und vielleicht ist das ja was für die Zukunft, können wir später noch kurz drüber sprechen, aber jeder Gast muss bei uns ein schwieriges Prozedere durchlaufen, ein Protokoll, wie man im Königshaus sagen würde. Unser Spiel Ping-Pong, kennst du sicher, hörst du jeden Podcast, 11 kurze Fragen und 11 kurze Antworten.
Manche keine Antwort nötig jetzt, Sophia.
Na, ich habe auch keinen Platz für eine Antwort gelassen. 11 kurze Fragen, 11 kurze Antworten und ja, manche davon sind ein bisschen knifflig, die meisten sind aber easy und ich bin mir sicher, du kannst alle nahezu problemlos beantworten. Bist du bereit dafür?
Ich versuch's, ich gebe mein Bestes.
Sind auch ein paar Insider dabei.
Alles klar.
Der erste zum Beispiel gleich, die erste Frage. Lieber Waffel oder lieber Pommes?
Ich kann nichts anderes als Waffel sagen, aber eigentlich Pommes. Ich bin gar nicht der Waffeltyp, also ja. Eher Pommes. Süßkartoffelpommes.
Oh ja, da bin ich auch. Da haben wir was gemeinsam. Zweite Frage, Schule oder Balleimer?
Balleimer.
Also Balleimer, okay. Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
Oh, das ist schwer. Vincent Weiss.
Mein größter Erfolg?
Europameisterin.
Darin bin ich absolut talentfrei.
Oh. Ich kann gar nicht zeichnen oder sowas. Also malen eher nicht so.
Haben wir auch was gemeinsam. Mein Vorbild. Also kann alles sein. Muss nicht Tischtennis. Kann aber.
Ja, ist schwer. Also, weil man immer als Tischtennisspieler oder als Sportler in einer speziellen Sportart immer so auf Tischtennis fixiert ist. Aber viele Großen, also Timo Boll, Dirk Nowitzki, von denen, ich glaube, da kann man sich überall was abschauen und nicht nur sportartspezifisch, sondern auch, wie die umgehen damit und ja.
Wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte, dann?
Gesundheit?
Ja, der Klassiker, hätte ich auch gesagt. Meine bitterste Niederlage?
Ich kann mich echt früher dran erinnern, vor allem gegen Anastasia Bondareva. Also wir haben echt damals oft gegeneinander gespielt und es war immer so ein Spiel, was irgendwie alle erwartet haben, weil wir auch noch aus dem gleichen Bundesland kamen. Und ich habe früher tatsächlich, also ich würde sagen von 9 bis 12, echt viele, viele Spiele gegen sie gespielt, wo ich 2-1 geführt habe und 10-6 geführt habe auch noch und immer verloren habe. Das ist bestimmt 4-5 Mal in dem genau gleichen Prozedere abgelaufen. Das ist so irgendwie was, was noch in meinem Kopf ist.
Mit dieser Person würde ich gerne mal ein Spiel kommentieren.
Benedikt Probst.
Vielen Dank. Also beim Aufschreiben habe ich mir schon gedacht, also eigentlich kann sie nur Benedikt Probst sagen.
Was für eine Frage.
Ja, diesen Skill oder diese Fähigkeit hätte ich gerne von einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin.
Du fragst mich Fragen.
Das ist kein Pornografie.
Also Spezialist.
Der muss durch. Ist auch die vorletzte Frage. Also kannst du jetzt sagen, die Vorhand von Richard oder...
Die weiß gar nicht mehr, wie meine Vorhand aussieht. Hör auf.
Der Aufschlag von Richard.
Ja. Hast du den auch schon mal gefressen?
Den habe ich auch schon mal gefressen.
Genau, die Schlange. Nein, hast du noch eine ernste Antwort?
Ich fand die Antwort gut. Das hat mich ein bisschen...
Ich fand die auch gut.
Okay, dann lassen wir sie so stehen. Dann habe ich erst die Blumen bekommen, jetzt bekommt der richtige Blumen. Und die letzte Frage. Wenn ich mal Zeit für mich habe, dann mache ich oder tue ich oder...
Eigentlich tatsächlich eher nichts. Also es gibt ja eigentlich so zwei Typen von Menschen. Die einen, die, wenn sie mal Zeit haben, direkt rausgehen, irgendwas machen, sei es feiern gehen oder irgendwo Golf spielen, was auch immer. Aber ich bin eher der Typ, der dann auch mal 2 Minuten seine Ruhe gebrauchen könnte und einfach mal im Bett chillen, ein bisschen Musik hören. Und ich glaube, das Leben eines Sportlers besteht schon genug aus Action und viel los und Training und anstrengend. Und deswegen bin ich da eher entspannt unterwegs.
Richard, da würde mich auch deine Antwort mal interessieren. Haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, was du machst, wenn du wirklich mal eine ruhige Minute hast.
Tja.
Liest du ein Buch oder brüst du dir einen Espresso?
Ist eine gute Frage. Wenn ich eine ruhige Minute habe...
Dann stimmt irgendwas nicht,
oder? Dann stimmt irgendwas nicht, ganz genau. Dann ist irgendwas falsch. Dann gucke ich erstmal verzweifelt auf mein Handy. Wie, keine Mail eingegangen? Was ist da los? Aber tatsächlich, wenn ich eine ruhige Minute habe, das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Altersgeschichte, dann entdecke ich langsam aber sicher ganz spießig meinen grünen Daumen im Garten. Ganz witzig.
Oh.
Ja, also ich darf, das muss ich jetzt, also du hast mir ja diese Vorlage gegeben. Also letztes Jahr, da war mein persönliches Highlight außerhalb des Sports, dass ich ein Bienenhotel bei mir etabliert habe mit der roten Mauerbiene. Und die rote Mauerbiene ist tatsächlich geschlüpft. Das sind Solitärbienen. Ja, und ich hatte mich dann also schlau gemacht, weil meine Familie hat gesagt, bist du wahnsinnig, Bienen im Garten, hochgefährlich und die machen keinen Honig, was ist da los? Da habe ich mich genau informiert. Also die rote Mauerbiene, für alle die zukünftig sich mit Bienen auseinandersetzen wollen, die haben das Aggressionspotenzial von Mahatma Gandhi. Das habe ich mir direkt so gemerkt und angelesen. Sind wirklich hübsche Tiere. Ich hatte sie letztes Jahr im Garten, dieses Jahr noch nicht. Ich hoffe, sie kommen wieder. Also, Grüße gehen raus an die rote Mauerbiene.
Ja, da kann ich auch noch eine kleine Anekdote von vor meinem Urlaub erzählen. Ich hatte nämlich in unserer Gartenhütte, hatten wir 7 Wespennester und ein Hornissennest. Und dann habe ich halt, weil ich ja sehr pflichtbewusst bin, habe ich dann so eine Frau vom Naturschutzbund angerufen und die kam dann mit ihrem Schülerpraktikanten und hat die dann alle weggemacht, diese Wespennester und dieses Hornissennest. Zwar eine Hornisse, die hat da drin gelebt, ein Riesending, eine Königin. Und dann hat die mir halt so ein paar Sachen erzählt mit diesen Wespenstämmen und wie die leben und wie die dann abgestoßen werden, die Königin. Die gründen dann, wenn sie Bock haben, ein neues Reich und was weiß ich was. Das ist mega interessant. Ich habe dann auch gleich mal geguckt, ob es da Bücher zu gibt, um mich da weiter zu informieren. Also auch Wespen und Hornissen sind ja auch, die haben ein extrem schlechtes Image. Das sind ja ganz friedliche und auch wichtige Wesen für unsere Flora und Fauna. Und ich bin da auch großer Fan. Ich muss mich da auch mal einlesen. Bienen ist ja auch sowieso faszinierend mit ihren Völkern und so. Also ja, jetzt reden wir über Bienen und Wespen. Und eigentlich wollen wir über Tischtennis reden. Also
Das macht doch unseren Podcast aus. Aber ich bin mir sicher, du hast jetzt gleich die perfekte Überleitung.
Ja, habe ich sicherlich, denn wer Top-Tischtennis sehen will in den nächsten Wochen, der sollte unbedingt beim Ticketverkauf zustechen.
Das ist perfekt. Sophia, hast du schon mal eine bessere Überleitung gehört?
Das ist wirklich stark. Das ist wirklich stark.
Und Benedikt Probst, nichts sticht besser. Guck's dir an.
Nicht, genau, genau. Nein, ich würde gerne, die deutschen Meisterschaften stehen vor der Haustür, 25. 26. Juni in Saarbrücken. Es sind die 90. also ein kleines Jubiläum, und es gibt auch noch Tickets, sind schon einige verkauft, gibt aber noch ein paar. Wer sich dafür interessiert, ich sage schon mal die Adresse, die werde ich noch zwei, dreimal heute sagen, www.tt-dm.de. Und ja, Sophia ist dabei, haben wir schon kurz gesagt, freut mich sehr, hast wahrscheinlich selber gar nicht unbedingt so zu 100% damit gerechnet. Richard ist auch dabei, natürlich als Sportdirektor, am Sonntag auch als Kommentator. Es sei auch gesagt, für alle, die nicht live dabei sein können, dass die deutschen Meisterschaften dieses Mal so umfangreich übertragen werden wie noch nie zuvor. Am Samstag werden 4 Tische gestreamt, am Sonntag natürlich 2 und die 2 Haupttische auch mit Kommentaren und mehreren Kameras und mit allem drum und dran. Also wir werden ähnlich gut aufgestellt sein wie bei Twitchfunk. nur auf Sophia und mich müsst ihr verzichten, beziehungsweise ich mache vielleicht ein paar Interviews als rasender Reporter. Sophia kommt hoffentlich ins Einzelfinale und hat gar keine Zeit, irgendwas neben dem Tischtennisturnier zu machen. Ich würde euch mal beide fragen, was so allgemein, was ist euer DM, deutscher Meisterschaftsmoment? Bei Sophia fallen mir 1-2 ein, muss ich sagen. Fangen wir mal mit Richard an. Was ist so dein Moment bei deutschen Meisterschaften? Du hast viele ja auch gespielt.
Ja, also ich muss sagen, ich muss so ein bisschen differenzieren, so einmal natürlich in diese Zeit als Spieler, wo eine deutsche Meisterschaft für mich damals immer was Spezielles war. Ich bin oft gescheitert, oft relativ früh gescheitert, und ich weiß, es ist immer so um meinen Geburtstag herum, im ersten Märzwochenende beziehungsweise kurz vorher. Und ich weiß nicht, wie oft ich frustriert im Auto gesessen habe. Und und ich habe dann tatsächlich etwas später die Kurve ganz gut bekommen. Also mein spielerpersönliches Highlight ist sicherlich 93 das Finale in Münster gewesen. Natürlich habe ich da auch noch eine kleine Anekdote dazu. Das ist damals noch ein bisschen intensiver im ZDF gezeigt worden, und ich war natürlich stolz wie Oscar, da im Finale zu sein, habe dann also auf den Bericht gewartet, und ich weiß nicht, welcher Kommentator es war, der sagte dann, naja, Jörg Roskopf geh nicht im Finale 3-2, dann verlor, hab wirklich ein sehr vernünftiges Spiel gemacht, ja. Jörg Roskopf hatte mehr mit seinem Kreislauf als mit seinem Gegner zu kämpfen, ja, also insofern, da war ich dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, aber trotzdem, also das ist, ich habe da wirklich sehr vernünftig gespielt. Das war so die Zeit, wo ich wirklich auch dann Nationalmannschaften ein guter Mannschaftsspieler gewesen bin, und das konnte ich dann tatsächlich auch da in Münster auf den Tisch sozusagen bringen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich unendlich viele Momente bei den deutschen Meisterschaften. Für mich nochmal was auch sehr emotionales als Sportdirektor / Trainer, sicherlich diese Abschiedsveranstaltung von Timo, der zum Glück ja noch weiter international spielt, aber das habe ich für mich so als einen speziellen Augenblick gespeichert, diese deutschen Meisterschaften mit all dem, was drumherum war. Das war schon nochmal was ganz Spezielles und auch für mich auch so ein bisschen emotional so ein Highlight.
Genau, und über 93 hast du ja auch bei den Plattenplauschern geredet, hast du gesagt, da hattest du einmal das Gefühl, dass du schnell spielst und alles andere um dich herum passiert langsam. Das Gefühl kenne ich auch, nur irgendwie genau andersrum. Musste ich sofort ein bisschen grinsen, als ich das gehört habe. Ja, Sophia, was ist dein Moment? Ich bin gespannt.
Also ich glaube, du hast genau die zwei Sachen auch im Kopf, an die ich auch denke. Also einmal an, ich glaube, das war 2017, als Anastasia Bondareva und ich überraschend ins Halbfinale gekommen sind und dann gegen Shanshana und Christine, ich glaube, damals noch Silbereisen gespielt haben. Das war von uns einfach ein mega Gefühl, da am zweiten Tag noch irgendwie in die Halle reinzuspazieren und sich einzuspielen. Und ich kann mich auch noch an den Moment erinnern, als dann natürlich am zweiten Tag nochmal ein bisschen mehr Publikum und alles fixierter auf allen beziehungsweise zwei Tische, Und dann wurde das Publikum halt gefragt, irgendwie für wen sie sind und wen sie supporten. Und eigentlich haben Nass und ich vorher schon kurz geredet, mein, hoffentlich klatscht jetzt keiner für uns, also hoffentlich klatschen welche für uns so. Und ja, zum Glück war das dann auch so. Also das war schon echt ein Riesengefühl, auch gerade bei uns, bei unserem Alter. Ich glaube, wir waren 13 und 14. Das war schon echt Wahnsinn, zumal die deutschen Meisterschaften eh immer sehr besonders sind, was auch das für die Spieler angeht, das ganze, der ganze Service und alles drum und dran, dann meistens immer noch mit der Show vorher, ab Viertelfinale oder Halbfinale mit dem Feuer, und das ist schon echt Wahnsinn, auch das Gefühl als Spieler, nicht nur als Zuschauer. Und 2019 das Riesenspiel gegen Yuan Wan, als wir im siebten Satz das 11-9 gespielt haben und ein Satz war, glaube ich, 23-21. Also es war echt, ich glaube, 75 Minuten ging das Spiel und war dann im Viertelfinale. Das zählt auch zu meinen Highlights von den deutschen Damenmeisterschaften.
Tja, genau, die, also ich habe, man hat ja immer so, der Richard wahrscheinlich noch mehr, du hast ja schon eine lange Karriere, aber selbst ich in meiner kurzen Zeit beim DTDB, man hat ja von vergangenen Momenten dann Sachen oder Ereignissen immer so Momente im Kopf, ja, oder so Bilder, und eins ist zum Beispiel, wie ihr beide einlauft, 2017 in Bamberg war das, dann zu diesem Halbfinale, quasi an der Turnierleitungstribüne da vorbei, das habe ich irgendwie im Kopf. Und ja, das Spiel gegen Yuan Wan, ich glaube, es war der sechste Satz, wo du gefühlt schon 27 Matchbälle vergeben hast und dann, ich glaube, 21-19 oder irgendwas mit dem Dreh rum verloren hast und dann trotzdem den siebten Satz noch gewonnen hast. Du hast schon so ein bisschen gesagt, Sophia, welche Bedeutung, du hast jetzt gespielt 17, 18, 19, 20 und ein, also du hast jetzt 5 deutsche Meisterschaften gespielt, oder? 4 oder 5?
Ja, ich glaube, 2017 war es das erste Mal.
Ja, welche Bedeutung haben denn für euch, ja, Nachwuchsspielerinnen die deutschen Meisterschaften oder ja so die kommende Generation sozusagen? Was ist das, die Veranstaltung, auf die man dann auch bei den Jugendturnieren und auch bei den Qualifikationsturnieren hinspielt? Oder
also ich würde sagen, umso älter man wird, umso wichtiger wird es auch. Also vom Grundprinzip, dass man sich auch wirklich darauf wirklich fokussiert und vorbereitet und dass man da was schaffen will und erreichen will und dass man sich gewisse Ziele auch setzt. Ich kann mich noch erinnern, als ich 13 war und das erste Mal gespielt habe, da war das für mich so ein wahnsinniges Gefühl, überhaupt auf dem Teilnehmerfeld zu stehen und da irgendwie im gleichen Zug mit den ganzen, mit den großen Stars zu spielen. Und da war wirklich einfach nur zu spielen und das Turnier einfach zu genießen und alles aufzusaugen und mitzunehmen und als Motivation für die anderen Spiele. Aber da waren noch Jugend-Europameisterschaften oder deutsche Meisterschaften, U15 war einfach wichtiger und darauf, wo man eigentlich hingearbeitet hat. Und das war einfach mega, das Zusatzturnier, was man auch genießen konnte und wo man ohne Druck reingegangen ist, und ein ganz anderes Gefühl. Aber klar, umso älter man wird, umso wichtiger werden auch die deutschen Erwachsenenmeisterschaften, weil dann irgendwann ja auch die Jugendzeit zu Ende ist und man sich dann schon auch mit den Damen messen will. Und genau deswegen gehört das jetzt auf jeden Fall auch zu einem Turnier, worauf man hinarbeitet, was ein Highlight im Jahr ist. Genau, aber wenn man noch sehr, sehr jung ist, dann nimmt man das als absolutes Bonusturnier auf, dass man überhaupt mitspielen darf. Und ja, wünscht sich fast schon, einen guten Spieler zu erwischen in der Auslosung, um einfach mal die Erfahrung zu machen.
ja, Richard, ich habe mir mal die Teilnehmerliste jetzt hier. Es war ja jetzt Meldeschluss vor kurzem für die deutschen Meisterschaften. Du kennst die ja wahrscheinlich auch auswendig. Sag doch mal ein paar Worte zu der Teilnehmerliste deutsche Meisterschaften und gerade bei unserem Prof, bei unseren ja National-A-Kader-Spielern, das ist ja auch immer so ein bisschen diskutiertes Thema. Sag doch mal, was, wer mitspielen wird und was du auch dir so ein bisschen erwartest von Saarbrücken. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was danach noch kommt.
Ja, also letztendlich, es ist ja immer so diskutiert worden, ja, es spielen nicht alle mit. Ich muss sagen, das Ganze ist schon natürlich so, dass aufgrund der Tatsache, dass es immer mehr Wettkämpfe gibt, man natürlich schauen muss, wie können auch eine deutsche Meisterschaften in einen internationalen Kalender einbezogen werden. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass das, was im Ursprung mal festgesetzt wurde seitens der ETTU zum Beispiel, also einen geschützten Termin für eine deutsche Meisterschaft zu haben, ja, das gibt's in dieser Form eben im Augenblick nicht. Ich hoffe, dass das gibt es in Zukunft wieder. Aber unterm Strich muss ich sagen, aus meiner Erinnerung, das einzige Mal, wo wir wirklich ein richtig enttäuschendes Feld hatten, aber auch dem geschuldet, weil genau auf den deutschen Meisterschaften, ich glaube, damals war es eine Kuwait Open oder eine Qatar Open. Und da sind halt dann wirklich sehr, sehr wenige von den Top-Spielern gekommen. Jetzt, wenn ich mir die Teilnehmerlisten angucke, ist es eigentlich so, dass ich schon glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Feld ist. Ich habe jetzt mal als Beispiel mit Dang Chu gesprochen, der darauf brennt, deutscher Meister zu werden. Ich denke, mit einer Han Ying oder mit einer Sabine Winter, um einfach mal zwei Beispiele zu nennen, natürlich Sophia, die dann herausfordern wird, haben wir da insgesamt schon wirklich ein ganz gutes Feld und das ist absolutes Top-Tischtennis. Klar, es ist so, dass der ein oder andere fehlt. Ich glaube auch, dass es in Zukunft nicht ganz leicht wird, immer alle zu bekommen. Aber ich denke, dass es dann auch immer eine Möglichkeit ist für Spieler, die vielleicht nicht direkt im Rampenlicht stehen, so diesen Schritt nach vorne nochmal zu machen. Ich denke zum Beispiel an Auftritte von Kai Stumper oder Cedric Meissner, die wir im letzten Jahr gehabt haben. Oder tatsächlich, ihr habt das große Spiel angesprochen von Sophia gegen Wang Yuan. Ja, das sind dann die Augenblicke, glaube ich, die auch eine deutsche Meisterschaft ausmachen. Und dann sollte man es nicht reduzieren, wie viele Leute aus der Weltrangliste sind immer dabei. Ich glaube, wir haben ein Feld, auf das man wirklich stolz sein kann und für das es sich lohnt, zu den deutschen Meisterschaften als Zuschauer zu kommen oder auch das Streaming anzuschauen.
Genau, aber du hast jetzt Dimitri Rovtcharov außen vor gelassen als Top-Gesetzter.
Absolut, den muss ich natürlich jetzt erwähnen. Ich wollte jetzt da nicht zu tief drauf eingehen, aber ja, der wird die deutschen Meisterschaften natürlich spielen. Der wird das nutzen, um eben einfach nochmal so ein bisschen eine Rückmeldung zu bekommen. Hat ja jetzt eine lange Wettkampfpause. Der wird quasi sein, so ist es zumindest geplant, sein erstes, ja, internationales Turnier, wenn man so will, in Lima spielen und dann passt auch die deutsche Meisterschaft ganz gut in den Gesamtplan, um sich letztendlich vorzubereiten dann aufs Grand Smash in den Ungarn. Also es ist so, dass wir wirklich davon ausgehen, dass wir wirklich mit einem sehr, sehr guten Starterfeld hier bei den deutschen Meisterschaften in Saarbrücken rechnen können.
So, und ich sehe hier Sophia Klee auf 1, 2, 3, 4, 9. Steht hier auf 9. Was sind deine Ziele, Sophia? Ich meine, du bist, ich weiß nicht, wie dein Trainingsstand aktuell ist. Du hast ja selber von deiner lädierten Kniescheibe gesprochen. Mit welchen Erwartungen gehst du in dieses Turnier? Was hast du dir so selbst für Ziele
gesetzt? Also erstmal guckt Sophia, dass noch einer absagt, damit sie erste 8 gesetzt wird. Nein, nein, Spaß beiseite.
Ja, also es ist ganz spannend dieses Jahr, weil eben ich diese lange Wettkampfpause hatte und die deutschen Meisterschaften auch nutzen werde, meinen ersten Wettkampf dieses Jahr wieder zu spielen. Deswegen bin ich natürlich gespannt. Trainingswettkampf bin ich zwar schon länger dabei, aber ist natürlich immer noch mal was anderes, wie wenn man einen richtigen Wettkampf spielt. Training bin ich aber momentan gut dabei, trainiere viel und ja, gehe dementsprechend auch nicht mit irgendwelchen, ja, einfach mal spielen Erwartungen zu den deutschen Meisterschaften, sondern will schon versuchen, da sehr gut Tischtennis zu spielen. Und ja, deswegen bin ich gespannt. Es kommt natürlich auch bei so Turnieren immer auf die Auslosung ein bisschen drauf an, wen erwischt man, wem liegt dann vielleicht mehr, wem weniger. Aber ja, ich versuche ja schon meine Setzung zu erfüllen. Das sind zwar alles ein bisschen Floskeln, die man immer sagt, aber
haben wir eigentlich, wir können uns ja jetzt gegenseitig sehen immer, ne? Haben wir eigentlich so ein großes Schweinderl, in dem wir immer imaginären Euro reinwerfen?
Ja klar, wir haben das Twitchy-Schwein, nochmal, das Twitchy. Steht hier, das sieht jetzt keiner hier, weil, also für alle Zuhörer, wir sehen uns hier in so einem Programm. Da steht Traumhaus drauf.
Kannst du einmal schütteln, dann hört man's.
Ja, da ist noch das Geld von Chemnitz und Wiesbaden drin. Müssen wir irgendwann mal noch einen guten Zweck zuführen.
Ich bin gewohnt mit den Phrasen, deswegen mache ich direkt weiter.
Genau. Ja, das auch für alle Zuhörer, das ist ein kleiner Insider jetzt. Es gibt auch von Richard einen Leitfaden rausgegeben, wie sich die Spieler und Spielerinnen gegenüber den Medien und bei Interviews zu verhalten haben und welche Sätze gesagt werden müssen. Und auf Position 1 steht, unser erstes Ziel ist es, die Setzung zu erfüllen. Und zwei ist, wir müssen versuchen, uns die Bälle zuzuspielen. Das ist
auf Position. Also wenn, weißt du, es ist ja hier unser gemeinsamer Podcast und da darf man sich ja so ein bisschen immer auch gerne draufheben. Ja. Tatsächlich glaube ich, das habe ich jedes Jahr mache ich das relativ regelmäßig, dass ich mich darauf zurückziehe. Jetzt mal im Ernst, so unter uns dreien. Das hat natürlich einen erfahrungstechnischen Hintergrund. Vor vielen, vielen, vielen Jahren, also jetzt kommt wieder eine kleine Geschichte, ihr könnt nicht weglaufen. Vor vielen, vielen Jahren habe ich das einmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe das sehr offensiv, bin ich das angegangen und habe gesagt, 2005 war das in Aarhus bei den Europameisterschaften, das ist das Unternehmen Gold, was anderes zählt für die Herren nicht. Ich war also ganz frisch Bundestrainer bei den Herren und habe gedacht, na, haust du mal einen raus. Danach habe ich überlegt, ob ich mich selbst rausgehauen habe, weil wir haben natürlich im Viertelfinale verloren, also nicht Bronze, Silber oder gar Gold, sondern wir sind ganz, ganz früh rausgeflogen. Und ja, dann wird man natürlich mit dieser Aussage im Nachgang konfrontiert. Jetzt muss man sagen, wir haben natürlich zum Glück im Tischtennis, weil Kontinuität ist eine der Stärke auch des DTDB, nicht die gleichen Mechanismen wie in ein paar anderen Sportarten, aber mitunter ist eine etwas, ich sag mal, vorsichtige Äußerung auch in den Medien insofern ganz gut, weil ist auch ein bisschen auch den Medien geschuldet, das muss man natürlich auch zum Teil aushalten, aber wenn man mit jeder einzelnen Äußerung, die ein bisschen offensiver ist, dann im Nachgang immer konfrontiert wird, das muss nicht unbedingt sein.
Okay, und die Liste ist natürlich auch nur ein Spaß. Jeder darf bei uns sagen, was er möchte, wird maximal im Nachhinein dann gerügt.
Genau, also jeder darf sagen, was er möchte, solange es mit dem Sportdirektor abgestimmt ist.
Genau. Ich wollte dich jetzt noch fragen, wer das Rennen machen wird, Richard, aber ich gehe mal davon aus, dass du
ich weiß, wer das Rennen macht, wird. Aber ich sag's jetzt nicht.
Okay, Sophia, wer macht das Rennen außer dir? Also wir haben, vielleicht nochmal für die Zuhörer, aktuell bei den Damen, die Top 4 sind die Han Ying, die Shan Qiaona, Sabine Winter, Annette Kaufmann sind die Top 4 und bei den Herren Dima, Dang Yu, Bennett Duda und Bastian Steger. Sophia, möchtest du einen kleinen Tipp wagen als Expertin im Fernsehen quasi jetzt?
Soll ich das?
Du darfst das. Mach mal, hau raus.
Hau raus, ja.
Boah, es ist nicht so leicht, weil auf der einen Seite ist halt natürlich, wie du eben schon gesagt hast, Dima als Topgesetzter natürlich auch Favorit und auf den man setzt. Und ich glaube auch, wenn er auf dem Niveau spielt, was er spielen kann nach seiner Verletzung, dann glaube ich auch, dass er mit seiner Erfahrung das Ding machen wird. Andererseits muss man aber auch echt sagen, dass die Jungs, die dahinter kommen, jetzt zum Beispiel in Dang, extrem heiß auch sind und ihm das Leben auch sehr schwer machen können und das Ding durchaus auch ziehen können. Deswegen ist es schwer zu sagen. Aber bei den Damen ist halt auch, also Nina ist ja jetzt, glaube ich, das wievielte Mal hintereinander? Schon ein paar Mal.
Ja.
Auf jeden Fall. Auch eigentlich ein Favorit. Sie spielt auch gut gegen Abwehr.
Ist aber, glaube ich, nicht gemeldet. Zumindest steht sie hier noch nicht drauf. Deswegen.
Aber weißt du, das spricht für dich, Sophia, dass du so auf dich fokussiert bist. Man muss nicht rechts und links
also
gucken.
Ja, also das kann man. Also ich habe jetzt auch...
Was man
ja, also ich wollte natürlich sagen, der Nachfolger von Nina.
Ja, genau, der Nachfolger.
ich meine, Ying und Nana sind natürlich, also Shan Qiaona sind natürlich auch sehr erfahren, mehrere Olympiateilnahmen, aber haben auch oft gegeneinander gespielt und ich kann gar nicht so genau sagen, wie die gegeneinander gespielt haben. Ich glaube, das letzte Mal hat Han Ying gewonnen beim Champions League Finale.
Ja, stimmt, hat Matchbälle abgewehrt und hat
dann am Ende aber gewonnen. Es ist immer sehr knapp, deswegen, ich lege mich einfach nicht fest. Ich finde, wir sollten uns alle überraschen lassen.
Okay, dann lassen wir uns alle überraschen. dann gebe ich auch keinen Tipp ab. Ja, also nochmal, Deutsche Meisterschaften, 25. und 26. Juni in Saarbrücken in der Hermann-Neuberger-Sportschule, so heißt die, glaube ich, eine sehr kleine, aber sehr moderne Halle. lasst uns die alle voll machen mit, ich glaube, 700 Zuschauern, dann wird es ein richtiger Hexenkessel. Und für alle, die da nicht dabei sein können, oder für die es vielleicht ein Tick zu weit ist, es wird einen Livestream geben, einen sehr umfangreichen, also www.tt-dm.de, da gibt's alle Infos, Karten und Co. Und ja, den Livestream, da wird keiner dran vorbeikommen. Wenn man auf den üblichen Medien von uns und mal Tischtennis unterwegs ist. So, soviel zu den deutschen Meisterschaften. Wir sind gespannt. Wir drücken dir natürlich alle Daumen, Sophia, auch wenn wir neutral sein müssen, drücken wir dir alle Daumen. Lass uns ein bisschen über dich quatschen. Du kommst eigentlich gar nicht aus einer klassischen Tischtennisfamilie, würde ich sagen, oder? Also zumindest deine Eltern nicht. Und ich weiß, dass es eine ganz lustige Geschichte ist, wie du zum Tischtennis gekommen bist. Vielleicht kannst du die noch mal kurz erzählen.
Ja, also ich habe zwei ältere Geschwister und die sind auch 3,5 und 5 Jahre älter, also schon ein bisschen. Und mein Bruder hat früher Fußball gespielt, wobei ich glaube, zu dem Zeitalter auch noch nicht. Auf jeden Fall hatte das dann parallel gemacht. Und meine Schwester war, glaube ich, beim Kinderturnen. Und wir haben dann, weil ich geboren bin, war dann irgendwie auch der Platz in der Wohnung ein bisschen eng. Und dann haben wir ein Haus gebaut, 2003. Und der Mann, der das Geländer bei uns gemacht hat, der war wirklich, wie man das so kennt, im klassischen Tischtennisverein, der Mann, der irgendwie den das Kindertraining geleitet hat und über Jahre und Jahrzehnte das gemacht hat und auch so viele Geschichten schon auf Lager hatte. Und der hat gesagt, er macht uns das Gelände, aber nur, mein Bruder und meine Schwester sind dann da mit 3 und 5 Jahren rumgehopst, wenn die Kleinen auch zum Tischtennis kommen. Ich war damals noch auf dem Arm. Und dann haben das meine Eltern auch so eingelöst. Die sind dann zum Tischtennistraining gefahren und haben dann tatsächlich auch weitergemacht. Also denen hat das sehr viel Spaß gemacht. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn ich dann irgendwie mit 3 dann in die Halle reinspaziert bin, um meine Geschwister abzuholen und die Bälle schon fleißig immer aufgesammelt habe, dass ich dann auch ja mit 4 oder 5, ich wollte eigentlich am Anfang nie Tischtennis spielen. Ich habe mich immer sehr geschämt und habe nur zu Hause im Keller gespielt. Aber dann haben die mich ein bisschen ausgetrickst und ja, wollten, dass ich was vorzeige, und dann bin ich irgendwie doch am Tisch gelandet und habe dann so gestartet.
Ja, das ist auch ganz witzig, vielleicht auch eine Idee für Mitgliedergewinnung an alle Vereine, die jetzt zuhören. Wer Handwerker von euch im Verein hat, bitte nur noch Aufträge annehmen. Ich meine, ihr seid ja eh sehr gefragt, was Handwerkeraufträge betrifft. Nur noch Aufträge annehmen mit der Gegenleistung, dass die Personen auch zum Schnuppertraining ins Tischtennis kommen. Ich denke, das wäre mal eine Idee, um auch weitere Talente zu finden, oder, Richard? Wir konzentrieren uns immer so auf Talentsichtung und auf die Zusammenarbeit mit den Landesverbänden. Vielleicht wäre das auch mal ein Weg, oder?
Ja, wir gehen ganz neue Wege. Also ja. Warum nicht in Kombination mit den Handwerkern? Wir rufen die Handwerkerinnung auf und gucken, dass wir da irgendwie das Tischtennis mit reinbekommen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke schon, dass man immer wieder über Mitgliedergewinnung und jetzt mal weg von den Handwerkern, ein bisschen Seriosität ausstrahlend, ja, dass man auch überlegen muss, welche Wege kann man gehen. Für mich ist ein ganz spannendes Feld. Claudia hat es ja in einem unserer letzten Podcasts schon mal so dargestellt. Was ist mit der Idee des Outdoor-Tischtennis? Wobei, wenn ich jetzt hier gerade in Düsseldorf aus dem Fenster gucke, Sophia, regnet es bei dir auch? Guck mal.
Bei mir regnet es auch, aber alles ich glaube, das ist in Düsseldorf häufiger der Ball.
Naja, es wäre jetzt überraschend, wenn es bei dir nicht geregnet hätte.
Ja, ihr seid immer in einem anderen Flügel des Gebäudes. Also.
Das ist richtig, aber so groß ist der Flügel dann doch nicht. Nein, also insofern, das könnten sicherlich alles Dinge sein, die hoffentlich ein bisschen einen Mehrwert bringen. Also Tischtennis hat natürlich schon auch, ich will es mal so etwas lax ausdrücken, während der Pandemie einen mitbekommen. Vielleicht nicht ganz so extrem wie andere Sportarten, weil wir dann doch zu den Hallensportarten gehört haben, die ein bisschen früher wieder auch aufmachen konnten, aufgrund der Tatsache, dass wir zwar keine kontaktlose, beziehungsweise dass wir zwar eine kontaktlose, aber zum Glück keine kontaktarme Sportart sind. Insofern ging das schon ein bisschen besser, aber die Herausforderung, nach der Pandemie wieder so richtig Tritt zu fassen und Mitgliedern Aufschwung irgendwo hinzubekommen, das ist natürlich in vielen Sportarten so, natürlich auch im Tischtennis.
Ja. 2017 habe ich mir notiert. Du bist Jahrgang 2003, oder? Stimmt, ja. Ne? Ja, 2003. 2017 war so ein bisschen dein Jahr, oder? Also warst du ja 14 und hatten vorhin schon über die deutschen Meisterschaften in Bamberg geredet, Debüt und gleich mit Nastja Bondareva Bronze gewonnen. Du hast das Europe Youth Top 10 gewonnen. Du hast EM-Gold mit Nastja geholt. Du hattest dein Bundesliga-Debüt, dein Champions-League-Debüt bei Bad Riberg. Triburg, du hast alle drei Top-Turniere gewonnen der Saison und die deutschen Jugendmeisterschaften und die deutschen Schülermeisterschaften. Also eigentlich hast du alles gewonnen, was man gewinnen könnte. Ist das so, sag mal, was sind denn so deine Meilensteine, die du jetzt in deiner bisherigen Tischtenniskarriere so für dich hattest? Vielleicht auch kann auch der erste, keine Ahnung, Vereinsmeistertitel sein bis heute?
Ja, ich glaube, dass es immer stetig höher gegangen ist und immer mehr wurde auch mit dem Training und immer ernster, dass es dann eben nicht nur war, man hat irgendwie, also schon noch ein Hobby, aber dass das echt wie Gewohnheit wurde, also auch wie zur Schule gehen, dass ich eben nach der Schule immer ins Training gegangen bin und früher war das dann halt dreimal, dann auf einmal viermal, dann jeden Tag und so hat sich das immer stetig gesteigert und dann war auf jeden Fall, würde ich sagen, 2017 ja, so mein Jahr, wo dann alles auf einmal kam und ich überall ziemlich gut gespielt habe. Und das ist auf jeden Fall das, woran man zurückdenkt. Und dann sind natürlich mittlerweile Meilensteine auch immer, wenn größere Turniere, wenn man dort gut spielt, wenn man Erfolge holt. Aber klar, jeder fängt mal klein an und das steigert sich immer mehr. Ja, man kann es gleich einen Euro. Aber ja, auf jeden Fall gehört das Jahr 2017 zu meinen großen Ereignissen oder an das, woran ich mich immer zurückerinnern werde und ja.
Richard, wie geht's dir so? Wie hast du den Werdegang von Sophia verfolgt, beziehungsweise wann ist er bei dir so das erste Mal auf dem Bildschirm erschienen? Kannst du das zurückverfolgen?
Ja, also ich denke, das ist schon, du hast es ja gesagt, zusammen mit Nastja Bondareva, das war so das, ich will mal sagen, das Duo Infernale zusammen, ja, die ja wirklich dadurch dick und dünn gegangen sind, die sehr, sehr viele Highlights gehabt haben, die auch ein paar Enttäuschungen einstecken mussten. Also du hast das selbst gesagt, Europameister, Schüler-Europameister im Doppel. Also ihr habt da ja wirklich einen langen Weg zusammen gemacht und ja, es macht mir ja immer Spaß, das so ein bisschen zu begleiten, immer wohl wissend, dass ja vor allem im Damenbereich, wobei es ist gleichermaßen Damen- und Herrenbereich, dieser Sprung von dem, ich sag mal, Schüler- und Jugendbereich, das ist eine Sache, die, ich sag mal, ein bisschen schwierig ist, wobei eben Sophia das ja wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, zum Beispiel auch mit dem Ergebnis jetzt bei den Weltmeisterschaften im Jugendbereich, aber eben dann nochmal einen Schritt zu machen, ist natürlich nochmal eine Herausforderung und ich freue mich drauf, wenn die Verletzung eben so weit ausgeheilt ist, dass Sophia jetzt einfach ja probiert mal auszutarieren, wie weit komme ich im Damenbereich. Also insofern, ich habe so im Hintergrund Sophia schon eben wirklich viele Jahre begleiten dürfen und bin jetzt mal gespannt, wohin der Weg insgesamt führt.
Was für Stärken hast du abgespeichert bei ihr? Was für Qualitäten?
Also ich habe abgespeichert ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Ich habe abgespeichert eine sehr, sehr hohe Ballsicherheit. Ich habe abgespeichert eine sehr, sehr gute, mentale Stärke. Auch wenn du jetzt von den Niederlagen berichtet hast von gegen Nastja. Weil ich eben wirklich gesehen habe, dass Sophia in der Lage ist, sich wirklich an einem Gegner festzubeißen und auch wirklich sehr, sehr reflektiert versuchen kann, ein Spiel zu lesen. Ich habe noch ein bisschen Luft, was ich sehe in der Durchschlagskraft, in der Qualität auf dem Weg in die Vorhand, also in die Beinarbeit. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt gar keine Schwächen hätten. Also man muss ja noch ein paar an den Schwächen muss man natürlich jetzt auch noch arbeiten in den nächsten Jahren.
Stimmst du ihm zu?
Ja.
Gehst du da mit, Sophia?
Ja, einfach ja und Punkt.
Du kannst mit dem Auge zwinkern, wenn du eigentlich anderer Meinung bist, aber es nicht zeigen möchtest.
Für alle, die das jetzt hören, ich habe nicht gezwinkert.
Okay. Danke, Sophia.
Ja gut, es ist auch, also ich hätte fast gesagt, das Problem, dass Richard meistens recht hat. Von daher ist er ja auch der Tischtennispapst Richard, mindestens der vierte und Namensgeber dieses Podcasts und so
ich,
weiter.
Weißt du, ich bin so ein bisschen unruhig, seit du mich jetzt hier so ein Stück weit intronisiert hast, weil, sind wir mal ehrlich hier zwischen uns dreien, es gibt nur einen Tischtennispapst.
Ja, das bin Papst Benedikt, oder?
Naja, das ist nicht Papst Benedikt, das ist ein Tischtennispapst. Es wäre jetzt also spannend, wenn einer der Päpste sozusagen ganz aktiv im Tischtennis gewesen wäre oder gewesen ist. Habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, aber beste Grüße gehen raus an den einen, an den einzigartigen, an den Helmut Hampel, weil der ist nämlich der Urheber. Und den eben da zum Thron, vom Thron zu stoßen, da brauche ich noch eine ganze Weile, weil es kann nur einen Hampel geben. Also viele Grüße, Helmut, der wirklich Tischtennis ganz, ganz extrem nach vorne gebracht hat. Ja. Und ich weiß gar nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat in Kombination mit Tischtennis-Papst, aber das passt auf den Helmut.
Hattest du eigentlich gesehen, Richard, dass ich dich hier bei unserem Aufnahmeprogramm als Richard Löwenherz eingeladen habe, oder?
Ja, das habe ich wohl gesehen. Also ich lese deine Mails.
Also ich bin heute sehr, sehr kirchlich royal unterwegs, weißt du? Also jetzt Moment, das muss ich wieder zurückfinden.
Sakral unterwegs sozusagen.
Sakral, Richard, König Richard der Erste.
Ihr seid schon ein gutes Team, muss ich sagen.
Ja, also alle. Wir können auch zu dritt, können es auch zu dritt weitermachen. Ja. Aber jetzt habe ich einen Faden verloren. Passiert mir auch nicht so oft. Sophia, warum hat Tischtennis dich so gepackt? Also klar, du hast es erzählt mit deinen Geschwistern und man kommt da so rein. Aber es gehört ja trotzdem dann noch mal die paar extra Prozente dazu, dann dabei zu bleiben und dann auch diesen Weg zu gehen, Profisportler zu werden. Warum ist Tischtennis dein Sport?
Also bevor ich die Frage beantworte, muss ich auch erstmal den Ball wieder zurückgeben, weil genauso wie mir vorher vorgeworfen worden ist, dass es so gewisse Sätze gibt, die man immer sagt, wenn man Fragen beantwortet, und das ist auch so eine Frage, die man ziemlich oft gestellt bekommt.
Ja, mein Gott, ich bin nicht Markus Lanz, ja, also ich habe nur die Standardfragen.
Aber eine gute Frage, aber ja, also ich glaube, Tischtennis ist halt extrem vielseitig. Also es kommt erstens auf dich an, nicht wie in einem Mannschaftssport, wo man sagen kann, irgendwas passt heute bei mir nicht, das Gefühl ist nicht ganz so da, aber dafür habe ich beim Fußball jetzt 10 andere Mitspieler, die heute super drauf sind und vielleicht ich nicht der Schlüsselspieler bin, aber trotzdem mein Team gewinnt. Und das ist beim Tischtennis grundsätzlich, wenn man jetzt von Einzel redet, ja immer in der eigenen Hand. Also wie man spielt und wie man mit gewissen Situationen umgeht, geht es rein um dich und du musst mit allem klarkommen, mit allen ja auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht im Spiel passieren, sondern alles drumherum auch. Und auch Gegner ist eine Sache. Also man vergleicht der Tischtennis mal auch so ein bisschen mit Tennis. Aber Tennis haben sie grundsätzlich, sage ich jetzt mal, ohne da den Tennisspezialisten zu nahe treten zu wollen, aber einen ähnlichen Schläger. Und beim Tischtennis ist das halt auch schon allein mit den Belägen, gibt es so viele verschiedene Spielertypen und Spiele, worauf man sich einstellen muss, auch innerhalb eines Turniers. Also es kann sein, dass du ein 7-Satz-Spiel gegen einen ganz normalen Angreifer machst und auf einmal zum nächsten Tisch, was gerade in Jugendturnieren noch der Fall ist, dass man, ich kann mich noch erinnern an bei Schwedisch Open, da spielt man irgendwie 5 Turniere gleichzeitig und da rennst du praktisch nur von einem Tisch zum nächsten und hast dann da jemanden mit langer und kurzer Noppe. Das macht es einfach den Sport so unfassbar vielseitig und ja, in jeder Sportart kann man nie auslernen, aber ich finde auch beim Tischtennis muss man sich auf vieles einstellen und ja, viele Spielertypen durchgehen und spielen und trainieren, um wirklich bestmöglichst im Turnier dann auch zu spielen, weil es kann sein, dass du gegen Angreifer gar keine Probleme hast und der beste Angreifer bist, wenn du gegen Angreifer spielst und kriegst dann in der ersten Runde einen Abwehrer. Das bringt dir dann auch nicht so viel.
um mal in die Zukunft zu gucken, wo geht dein Weg hin? Also du hattest jetzt, jetzt 2 Jahre Corona waren jetzt, also davor lief es 2019, dann kam Corona, dann hast du auch dein Abitur gemacht, hast da, glaube ich, auch viel, viel Zeit investiert, reden wir gleich noch drüber. Hattest jetzt die Verletzung, was sind deine Pläne für die nächsten Monate und auch Jahre? Hast du da schon einen Plan gemacht?
Ja, also wie ich das vorher schon mal angesprochen habe, war das für Tischtennis, gerade wenn man kleiner ist, ist das immer, wird das zur Gewohnheit, dass man das halt macht, dass man halt zum Training geht, wie wenn man in die Schule geht, dass es einfach zum Alltag dazugehört. Aber umso älter man wird, umso mehr versteht man ja auch und hinterfragt die Sachen, was man eigentlich macht und ob man das machen möchte. Und ich muss echt sagen, Corona, klar, eine Sache, wo dann auf einmal die Hallen geschlossen waren, keine Turniere mehr waren und man praktisch erstmal ins Nichts oder ins Leere trainiert hat und kein Ziel vor Augen hatte, sondern erstmal trainiert hat, um drin zu bleiben, um besser zu werden, aber man wusste nicht genau, für wofür und für welches Turnier. Und jetzt natürlich noch meine Verletzung. Aber ich habe echt gemerkt, dass ich irgendwie, also dass mir Sport an sich und Leistungssport mega viel Spaß macht, dass ich da echt viel für gebe und viel für trainiere, viel Extras mache, um besser zu werden und da irgendwie nicht an irgendwelche Trainingszeiten so richtig gebunden bin und sage, jetzt ist gut für heute, weil heute war nur eine Einheit auf dem Programm, sondern dass ich da auch versuche, immer noch ein bisschen mehr rauszuholen. Deswegen war eigentlich schon der Plan im Januar durch die Verletzung, jetzt aber der Plan, dass wenn ich fit bin, dass ich probiere da noch, wie Richard gesagt hat, alles zu versuchen, zu gucken, wo der Weg hingeht. Aber habe natürlich auch mein Abi gemacht, weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass Tischtennis nicht mit Fußball, vor allem nicht mit Männerfußball verglichen werden kann. Und ich glaube, es immer ganz gut ist, wenn man als Frauensportlerin oder im Tischtennis ein zweites Standbein hat. Ich meine, man hat ja auch gesehen, wie schnell das irgendwie gehen kann mit einer Verletzung und von einem auf den anderen Tag kann man praktisch seinen Beruf nicht mehr ausüben. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass ich das Abi mache, um einfach auch ein zweites Standbein aufzubauen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan.
Also ist die Ankündigung jetzt auf jeden Fall mal alles in Anführungsstrichen auf eine Karte zu setzen und richtig Gas zu geben. Du hast jetzt auch noch die Jugend-EM, dein letztes Jugendjahr, was vielleicht noch da kurz, ganz kurz dazu. Du hättest die Chance gehabt, Patty Soljas gefühlten Allzeitrekord einzustellen, nämlich 5-mal deutsche Jugendmeisterin zu werden. Du hattest 2019 dann schon 3-mal den Titel geholt und hättest dann quasi 2021 das nachholen können, aber das hat nicht stattgefunden. Trauert mal irgendwie so ein bisschen dann Jugendjahren so ein bisschen nach deinen letzten beiden oder du hast trotzdem die Weltmeisterschaft, Richard hat es gesagt, jetzt noch gespielt und waren noch ein paar andere Events, aber trauert man das so ein bisschen nach, dass irgendwie einem die Chance genommen wurde, quasi dann noch die letzten 2 Jugendjahre nochmal richtig richtig Gas zu geben und da auch abzuräumen?
Auf jeden Fall, also deutsche Meisterschaften auch im Jugendbereich sind immer ein großes Highlight und das trauert man natürlich nach, dass man da nicht die Chance hatte, nochmal zu spielen. Aber ich glaube, durch Corona ist das alles, also nicht nur die deutschen Meisterschaften, sondern generell jedes Turnier und auch gerade die, wo eigentlich in den letzten Jahrgängen waren, sei es U15 oder U18, hatten die jetzt nochmal eine Chance, als das international schon erweitert wurde auf U19. Aber es ist einfach nicht das Gleiche. Also das war einfach kurzartig irgendwie alles durcheinander gewirbelt. Aber ja, zum Glück gibt's ja im Tischtennis und auch in jeder anderen Sportart weitere Ziele, weitere Möglichkeiten zu spielen. Und deswegen ist klar schade, dass ich nicht spielen konnte, aber die Erde dreht sich ja weiter und es kommen noch viele weitere Ereignisse.
Oh, hol das Schweinchen vor. Die Erde dreht sich weiter. Alles dreht sich, alles bewegt sich und es ist eine Lust zu leben. Guck mal.
Ja, genau.
Kann man in eurem Podcast eigentlich auch pleite werden?
Wir arbeiten dran.
Wir sind schon pleite. Der letzte Exit, hier noch ein bisschen Geld zu verdienen mit dem Podcast. Aber dafür haben wir schon immer fast zu lang unterwegs. Dann beschweren sich die Leute wieder, unsere Podcasts sind zu lang. Da sage ich dann immer, dann hört sie doch in mehreren Teilen. Ich höre gerade einen Podcast mit Kevin Kühner, da geht 7 Stunden. Also da höre ich schon ein paar Tage dran. Also von daher, ich würde gerne noch mit dir und Richard natürlich auch, weil das auch einer seiner Lieblingsthemen, glaube ich, ist, über den dualen Weg so ein bisschen sprechen. Also über
Profisport. Ha,
Ha, genau. Da sage ich, Profisport und ja, Schule, Ausbildung. Mal im Ernst, du hast letztes Jahr dein Abi gemacht. Wie viele Kreuze hattest du danach dann gemacht, dass du das jetzt in der Tasche hast?
Dann wäre der Füller leer gewesen.
Also ich habe auch viele Kreuze gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe nicht parallel eine Leistungssportkarriere vorangetrieben. Ich stelle mir schon vor, dass das nicht nur mit einem unglaublichen Aufwand, sondern auch mit einem unglaublichen Druck verbunden ist, oder?
Ja, vor allem habe ich mir selber halt Druck gemacht. Gar nicht so, weil ich irgendwas erreichen wollte, sondern generell einfach das Bestehen. Weil es ja schon ist, dass man nicht so oft in der Schule ist. Also ich hatte teilweise wirklich fast 40%, wo ich nicht in der Schule anwesend war und einfach Sachen nicht mitbekommen habe und es nacharbeiten musste. Und dann ist schon irgendwie, manchmal bekommt man dann Angst, okay, was haben die noch gemacht, was ich jetzt noch gar nicht in Betrachtung gezogen habe und noch gar nicht gelernt habe. Und das ist natürlich auch mal ein Faktor, das kann irgendwo drankommen. Deswegen habe ich mir echt extrem Druck gemacht und versucht bestmöglich das zu lernen und nachzuholen und irgendwie bei Turnieren ja in den Kopf zu also einfach alles an Input geben in meinen Kopf. Und das war schon echt eine extrem harte Zeit, zumal da auch echt wieder viele Turniere waren. Und ich habe mir auf jeden Fall selber Druck gemacht, Stress gemacht, und man darf auch nicht vergessen, dass man ja nebenbei weiter trainieren muss. Man kann nicht die Welt kurz auf Pause drücken und nur Schule machen, sondern es muss ja in beiden weitergehen. Und deswegen fehlt da natürlich auch Zeit. Also wenn ich dann irgendwie gehört habe, dass meine Freundin dann von morgens 9 bis abends 6 am Schreibtisch gesessen haben, weil das einfach zu ihrem Lernrhythmus gehört hat oder für die Abi-Vorbereitung, und ich war schon irgendwie 4 Stunden davon im Training, dann wird das natürlich auch knapp, und deswegen ist es schon wirklich eine sehr harte Belastung.
Also wenn wir den Richard mal wieder mit ins Boot holen. Ist das für dich als Sportdirektor, ist das für dich diesen dualen Weg, den auch viele völlig verständlicherweise gehen, ist das für dich aus sportlicher Sicht schon auch ein bisschen ein Fluch? Oder siehst du da auch irgendwo einen Segen sozusagen?
Ja, also ich kann bei Sophia das Ganze natürlich nur unterstreichen. Man muss, glaube ich, nochmal so ein bisschen oder ein Stückchen differenzieren. Ich glaube schon, dass Tischtennis, wenn man es denn nach ganz oben schafft, zu den Sportarten gehört, wo man, ich sag mal, ein paar Verdienstmöglichkeiten hat, sei es jetzt Bundeswehr, Sporthilfe. Wir haben ein funktionierendes Vereinssystem, wo, ich sag mal, bei den Herren natürlich deutlich mehr, aber auch bei den Damen ein paar Euro verdient werden. Es gibt die Möglichkeit über die Firmen, also da nochmal ein großes Dankeschön an die verschiedenen Tischtennisfirmen, die sich ja auch ein Stück weit engagieren. Also das ist schon etwas besser als bei vielen anderen Sportarten, aber natürlich absolut nachzuvollziehen, dass man sich eben ein zweites Standbein und eine Absicherung schaffen möchte. Überhaupt keine Frage. Für mich, das ist eigentlich auch etwas, wo ich, kannst das Schweinchen gleich wieder hochhalten, sage, duale Karriere darf nicht dazu führen, dass es ein weder noch ist. Ne? Duale Karriere heißt ja eigentlich sowohl als auch, so wie wir mitunter, und Sophia hat das ja am eigenen Leib gespürt, man ist dann auf 2 Hochzeiten und kommt nicht dazu, auf eine Hochzeit Ja zu sagen. Das ist schon eine Herausforderung, die man da insgesamt hat. Und vor allem eben, wenn man überlegt, dass diese Tischtennis als eine Sportart der langjährigen Entwicklung, der Entwicklung, die wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und das läuft natürlich dann parallel mit dieser, ich sag mal, Schulkarriere, den wichtigsten Jahren in der Schule. Das ist schon schwierig. Ich glaube, dass ich mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehne, dass natürlich hier dann in Deutschland das nochmal besser gelöst hätte oder besser lösen man hat oder man zukünftig drüber nachdenken kann, wie kann man es besser lösen. So einen genauen Königsweg kann ich jetzt auch nicht erkennen. Die Herausforderung ist halt vielleicht, ich sag mal, das gab es in Frankreich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. In Frankreich gibt es tatsächlich so die Idee, das wurde auch mal eine Zeit lang so durchgezogen, dass man eigentlich für die Top-Sportler gar nicht unbedingt mehr Ferien hat, sondern quasi auf die Ferien verzichtet und das dann quasi umlegt auf weniger Schule. weil man natürlich keine Ferien mehr benötigt. Und man hat dadurch die Möglichkeit, etwas einfacher in den Schulalltag das Training zu integrieren. Ja, wir haben es ja ein paar Mal schon angeführt, wenn ich jetzt heute, selbst wenn ich jetzt im Internat bin und ich trainiere dann von ich sag mal, 6:30 bis 8:30, weil ich vielleicht die ersten 2 Stunden von der Schule freigestellt werde und muss dann aber um 9 zur Schule hetzen, habe dann bis 14 oder 15 Uhr Schule, muss dann Hausaufgaben machen. Also das ist hart an der Grenze, um dann zu sagen, naja, es kann auch zu weder noch führen. Also da muss man wirklich nochmal ran und überlegen, wie kriegt man das noch ein bisschen besser hin. Schulzeitstreckung war ein Thema, bleibt am Ende aber trotzdem die Sache, dass man diese ganze Zeit in der Schule am Ende investieren muss, was natürlich auch sinnvoll ist. Ich will die Schule ja gar nicht in Frage stellen, aber ja, ich glaube, da müssen viele kluge Köpfe nochmal ran, um zu überlegen, wie kriegt man eine duale Karriere noch mehr mit Leben gefüllt.
Also du glaubst dran, dass es auch einen Weg gibt, neben Tischtennis muss gerade im Damenbereich lukrativer werden, dass es sich für Spielerinnen auch lohnen zu sagen, okay, ich mache nach der 10. Klasse Schluss und hole vielleicht das Abi später nach, weil ich weiß, ja, wenn ich das jetzt auf die Karte setze, kann ich zu einer großen Prozentzahl hingehen. Oder glaubst du wirklich auch, ich meine, Sophia hat sich erklärt, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden. Vielleicht auf der anderen Seite, wie viel verliert man denn im Zweifel im internationalen Wettbewerb dann auch in diesen vermeintlich wichtigen Jahren an Trainingszeit? Und kann man das überhaupt wieder aufholen?
Ja, also es ist schon spannend. Wir sehen tatsächlich, dass wenn wir uns vor allem mit den asiatischen Top-Nationen vergleichen, im Damenbereich ist natürlich der Abstand noch ein bisschen größer, aber im Herrenbereich ist es ja ähnlich. Wir haben ja durchaus immer wieder asiatische Top-Spieler, nicht nur aus China, die für Furore sorgen, jetzt ein Harimoto als ein aktuellstes Beispiel, der eben sehr, sehr früh da durchgestartet ist. Aber insgesamt, wenn ich jetzt auch gucke, welche Entwicklung in dieser sogenannten langfristigen Leistungsentwicklung der Spielerinnen und Spieler, wo dann am Ende Deutschland steht, glaube ich, dass wir vielleicht auch dadurch, dass wir diese, ich sag mal, Schulherausforderung etwas intensiver haben, als das in anderen Ländern der Fall ist. Aber trotzdem holen wir in der Zeit, ich sag mal, zwischen 18 und 25 einiges noch auf. Wenn ich mir jetzt mal den Weg eines Dang Chu angucke, eines Benedikt Duda, auch Kai, der ein bisschen später da am Ende, auch wenn er bei den Europameisterschaften, war ja Jugend-Europameister, ja, aber auch da holen wir auf etwas später. Also ich sag mal, Generation 19 plus, da sind wir so ein Stückchen auf der Überholspur und können eben viel aufholen, gar keine Frage. Am Ende ist es tatsächlich so, wenn wir jetzt sagen, Mensch, diese duale Karriere, das ist natürlich auch so eine föderale Herausforderung, weil das eben nicht zentral gesteuert werden kann. Jedes Bundesland, jede einzelne Schule macht das so ein bisschen anders. Aber am Ende ist es so, wenn wir das nicht besser hinbekommen, dann müssen wir natürlich die positiven kleinen Schritte, die wir im Augenblick in der dualen Karriere gemacht haben, mitnehmen und im Hinterkopf haben. Das ist das, was ich tatsächlich auch relativ regelmäßig predige, dass Tischtennis eine Sportart ist, wenn man denn verletzungsfrei bleibt, die man ja doch etwas länger spielen kann. Also ich hatte jetzt mal eine Untersuchung, die ich präsentieren durfte, wo man quasi sagt, naja, 15 Jahre Hochleistungstraining sind nötig, um überhaupt das allererste Mal in den Dunstkreis zu kommen, dass man, ich sag mal, über Olympische Spiele nachdenkt. Ja, und das ist dann doch deutlich später als das, was alle anderen Sportarten haben. Wenn man mal sagt, man hat mit 8 oder 9 angefangen, würde das bedeuten, dass man irgendwo mit 3, 24 so beginnt, in diesen Dunstkreis zu kommen. Aber mitunter ist es sogar auch ein Stückchen später, wenn ich mir jetzt auch nochmal so eine Entwicklung anschaue, die ein Patrick Franziska eben genommen hat. Aber was eben spannend ist, wir spielen zum Glück Tischtennis nicht bis 30 oder 32 oder 35, sondern oftmals eben sehr, sehr lange. Und jetzt gucke ich nicht nur Richtung Timo, sondern ich gucke Richtung Hanning, Richtung Shan Xiaonan, aber eben auch über den deutschen Tellerrand hinaus. Wenn ich mir schaue, wie lange in Samsonov, wie lange in Robert Gardosch, der immer noch auf einem sehr hohen Niveau spielt. Also das reißt ein, dass die, ich will es mal despektierlich ausdrücken, die grauen Panther immer noch auf einem unglaublich hohen Niveau spielen. Das ist auch gut so.
Die grauen Panther. Stand Sophia bei euch, bei dir, bei euch in der Familie mal zur Debatte, kein Abitur zu machen? Oder war das für dich, ist ja dann meist noch eine Entscheidung wahrscheinlich der Familie auch ein Stück weit, stand es nie zur Debatte?
Also es gab mal da nach dem Jahr 2017 mal so leicht angedacht, dass man vielleicht mal ein Jahr von der Schule Pause macht. Aber eigentlich war das nie ein Thema, dass ich früher mit der Schule aufhöre, einfach um dieses Verletzungsrisiko oder was alles im Sport passieren kann, dass es halt nicht nach ganz oben geht. Einfach um dieses Risiko auszuschalten, war eigentlich von Anfang an auch für mich klar, dass ich das auf jeden Fall machen will und dass mir danach so ein bisschen der Druck rausgenommen wird, dass ich dann immer noch sagen kann, okay, aus irgendeinem Grund geht's gerade einfach nicht mehr. Und ich habe jetzt aber direkt Zugriff und kann was Neues starten und muss mich nicht noch drum kümmern, wenn ich irgendwas machen will, wo man Abitur für braucht, dass ich das irgendwie noch auf die Reihe kriegen muss, weil wenn umso später es wird, wenn irgendwas passiert mit Verletzungen oder egal welchem Grund, umso schwieriger wird es natürlich, so ein Abi nachzuholen. Deswegen ist es, man kann beide Wege, glaube ich, gehen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, sagen wir so.
Absolut, Sophia. Also um es nochmal glatt zu ziehen, das ist sicher die richtige Entscheidung. Man muss versuchen, dass man während der Schulzeit das Ganze bestmöglich unter einen Hut bringt. Ich sage mal, die Idee oder der Versuch, Profi zu machen, da ist Tischtennis sicherlich eher in etwas höherem Bereich anzusiedeln, weil man tatsächlich schon zumindest Teilmöglichkeiten hat, sich zu refinanzieren, aber trotzdem ein zweites Standbein zu haben, ist ja sicherlich absolut richtig, ja.
Hast du ja jetzt auch mit Kommentieren und Social Media, also beim DDTB hätten wir dich auch ohne Abitur genommen, aber letzte Frage vielleicht nochmal, weil das interessiert mich auch persönlich und sicher auch die Zuhörer. Du warst ja jetzt nicht im Deutschen Tischtennisinternat, wo es ja eine Kooperation gibt in der Schule, die auch wirklich darauf eingestellt ist, dass da Leistungssportler oder Nachwuchssportler die Schulbank drücken. Wie war das für dich? Wie wurde das von deiner Schule gehandelt? Wie haben die Lehrer das gehandelt und die Mitschüler auch, deine Freundinnen und Freunde? Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das, so ein Tag oder so eine Woche oder so ein Schuljahr oder so ein Monat zwischen Schule und internationalen, nationalen Tischtennis-Events?
Das ist natürlich jetzt eine sehr breit gefächerte Frage. Also erstmal zu dem Schulleiter. Ich hatte meine erste Eingewöhnungswoche praktisch, wo alles gezeigt worden ist und wo man die Schule näher kennengelernt hat. Da war ein Lehrgang hier. Ich weiß gar nicht, ob es damals Sichtung war, wahrscheinlich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich hier in Düsseldorf und bin dann praktisch nur für die Einschulung für 3 Stunden bin ich nach Kassel gefahren, direkt wieder zurück nach Düsseldorf gefahren. Und ich habe heute noch, meine Mutter speichert immer so lustige Sachen, sage ich jetzt mal im Nachhinein, ab und heftet sich das ab. Und tatsächlich habe ich neulich einen Brief gefunden von meiner damaligen Schulleiterin, die mir geschrieben hat, dass ich das niemals schaffen werde. Und dass meine Eltern das mal überdenken sollten, dass ich hier die Schule vernachlässige für einen Sport und also ein richtig böses Schreiben sozusagen. Aber zum Glück hat dann auch ziemlich schnell der Schulleiter gewechselt und der kommt aus Fulda und kennt zum Glück die Familie Meng und war dann mal beim Showkampf und deswegen war er schon ein bisschen in Berührungspunkten mit Tischtennis. Und im Grundprinzip war es eigentlich so, dass ich so oft fehlen durfte, wie ich möchte oder wie es wie halt die Turniere und Lehrgänge waren, aber die Noten müssen halt stimmen und es muss erlaubt sein von den Lehrern. Also wenn ich irgendwo ganz brenzlig unterwegs bin und dann muss es weniger werden, aber ansonsten hatte ich da wirklich viel Glück mit der Schule, weil das geht auch anders. Ich war auf keiner Sportschule, sondern ich war auf einer altsprachlichen musikalischen Schule, deswegen umso mehr Glück. mit den Lehrern, manche wussten es, manche wussten es nicht. Es gibt eine lustige Geschichte zur Notenbesprechung. Die hatte ich ein ganzes Jahr. Und als ich zur Notenbesprechung rausgekommen bin, hat sie mich gefragt, ob ich eine schlimme Krankheit hätte oder was mit mir los ist, weil sie immer gedacht hat, dass ich irgendwie im Krankenhaus bin oder nicht zur Schule gehen kann, weil ich irgendwas hab und nicht, weil ich Tischtennis spiele. Ja, ich bin aber auch ehrlich, ich habe das in der Schule nie groß angekündigt oder wie auch immer. Ich war immer so stumm und habe die Einladung ganz heimlich irgendwo abgegeben. Ja, und meine Mitschüler, also viele kannten das natürlich dann irgendwann. Zwei, drei Freundinnen, die kenne ich aus dem Kindergarten und für die war das auch gar nicht, also die haben mich nie irgendwie gefragt, ob ich mal irgendwann Zeit habe, weil die eigentlich schon wussten, wenn, dann sage ich Bescheid, wenn mal irgendwas passt im Terminkalender. Aber ja, die kannten mich einfach von Anfang an und dann ging es immer nur, wenn ich irgendwie wieder reinspaziert kam montagmorgens, du bist auch wieder da. Wie lange? 2-3 Tage und ja, also irgendwann kennt man das halt, man ist es gewohnt. Aber klar, also wirklich gerade mit der Schule und dem Schulleiter muss man echt Glück haben. Es gab da auch andere Fälle, wo dann auf einmal gesagt wurde, ja, die kann ich zum Lehrgang, weil die Schule das nicht zugelassen hat. Das ist natürlich hart und da muss ich echt sagen, hatte ich echt viel Glück, dass mir da so viel Freiraum gelassen worden ist und ich eigentlich überall hin durfte.
Sehr schön. Letzte Frage dazu, Sophia. Im Rückblick was würdest du dir vielleicht wünschen, was da besser laufen könnte? Richard hat gerade schon das ziemlich ausführlich besprochen. Was wären aus deiner Sicht Verbesserungsvorschläge, wie man das einfacher machen könnte für solche jemanden, die das so handhaben, wie du das gemacht hast?
Ich glaube, bessere Aufklärung über Leistungssport. Also was ich immer so in den Gesprächen dann mitbekommen habe, dass viele einfach überhaupt null Ahnung haben, wie Leistungssport abläuft und wie man das alles mit der Schule kooperieren kann. Weil ja, es kann nicht sein, dass man irgendwie auf dem Lehrgang ist oder auf dem Turnier, was, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt die Jugendweltmeisterschaften in Thailand und ich musste mich irgendwie noch auf 3 Klausuren vorbereiten und bin dann praktisch aus dem Flieger ausgestiegen und musste direkt in die Schule fahren, um eine Klausur nachzuschreiben und habe dann eigentlich praktisch die 11 Stunden genutzt, um irgendwas mir da einen Kopf zu prügeln, aber das sind einfach so Sachen, wo ich einfach noch glaube, dass viele, viele Lehrer, Schulleiter, wie auch immer, bei den Mitschülern auch, aber bei denen ist ja nicht schlimm, gar nicht wissen, wie oft man eigentlich trainieren muss, was unter was für einen Druck und Belastung das auch mit sich zieht und ja, einfach ein bisschen mehr Verständnis, glaube ich, dass man dann einfach sagt, hey, sorry, ich bin irgendwie gestern um 10 noch aus dem Training gekommen und ich habe es einfach nicht geschafft, diese eine Matheaufgabe zu machen. Da wird man oft für Sachen, ich sag jetzt mal angeschnauzt, für die man eigentlich gar nicht richtig kann, weil man trotzdem nicht wie die anderen Mitschüler irgendwie den ganzen Tag Zeit hatte und frei hatte, sondern eigentlich den ganzen Tag über unter Dauerstrom stand und dann auch noch sozusagen Anschluss kassiert. Ja, ich glaube, da gibt es einfach ein bisschen Aufklärungsbedarf.
Aber du hast die Hausaufgaben nie vergessen, gehe ich von aus, oder?
Auf gar keinen Fall.
Ansonsten einfach die Nummer vom Richard hinterlegen bei der Lehrerin oder beim Schulleiter. Dann gibt es erstmal ein schönes Gespräch mit dem Sportdirektor. Ja, interessantes, schwieriges Thema. Hast du was von Naomi eigentlich gehört? Sie hat ja in Chemnitz noch die deutschen Meisterschaften gespielt und Titel gewonnen und hatte dann irgendwie 2 Tage später die Abiturprüfung. Hast du da nochmal was von ihr gehört, ob das gut gelaufen
Sehr
ist?
Sehr gerne oder? Gebe ich das jetzt auch noch preis. Also Naomi Prankovic hat tatsächlich ein Abitur von 1,0 gemacht.
Ach du grüne Neune. ich versinke im Boden mit meinem
in
Abiturschnitt.
In dem Zuge sage ich jetzt nicht mein Abischnitt, aber...
ich kenne deinen.
das ist wirklich Wahnsinn, aber das sind dann auch wirklich Einzelfälle, wo man sagt, ihr fliegt das zu, nicht in dem Sinne, dass sie auch nicht wirklich viel für die Schule macht und auch immer ihre Sachen dabei hat und lernt wie verrückt, aber die hatte schon immer sehr, sehr gute Noten und ist da in der Schule schon immer gut mitgekommen und hat doch irgendwann vor, irgendwas mit Quantenphysik ähnliches zu machen. Also die ist auf jeden Fall ein schlaues Köpfchen.
Da verneige ich mich zutiefst und gratuliere Naomi. Ich weiß nicht, ob sie unseren Podcast hört, zu dieser Leistung und versinke gleichermaßen im Boden der nur eine 3 vor dem Komma hatte, ohne Leistungssport parallel betrieben zu haben. Also von daher sensationell. So, zum Abschluss. Wir haben noch ein paar Fragen über Instagram bekommen. Sophia, die teilweise haben wir die auch schon abgearbeitet, sind auch nicht so viele. Und zwar die erste ist von NoName9. Wie viel Geld bekommst du durch Tischtennis spielen? Bist du so transparent oder vielleicht die Frage ein bisschen diversifiziert? Wie setzt sich das zusammen? Reicht es, um über die Runden zu kommen? Oder verhältst du dich ja verschlossen?
Ich glaube, Richard hat das vorhin schon mal gesagt, dass sich das aus vielen Komponenten wie, gut, wenn man gut genug ist, Bundeswehr, Sponsoren, ja, auch Siegprämien, einzelne Sponsoren, falls jemand hat, Sporthilfen, gerade im Jugendbereich. Es gibt so Verein, auch ein wichtiger Grund natürlich. Aber es gibt so mehrere Quellen sozusagen, wo das zusammenfließt. Und umso besser man ist, umso mehr kommt natürlich bei rum. Und wie Richard vorhin auch schon gesagt hat, beim Tischtennis kann man sich eigentlich gar nicht so sehr beschweren, wie jetzt vielleicht noch in Sportarten oder ja, noch extremeren Randsportarten. Im Tischtennis kann man, wenn man sehr gut ist, auch wirklich gutes Geld verdienen und das als Hauptberuf machen und sich darauf konzentrieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wichtiger Faktor und auch ein Ziel, worauf man hinarbeiten kann. Aber natürlich, ist das immer noch Sport und man kann sich verletzen und irgendwas passiert. Deswegen auch das zweite Standbein. Aber ich muss echt sagen, dass Tischtennis zu einer der Sportarten gehört, wenn man wirklich gut ist und zu den Besten zählt, dass man da nicht nur, wie man das in manchen Dokumentationen sieht, neben irgendwie der besten Fußballspielerin oder dem besten, was weiß ich, Randsportadler, trotzdem noch einen Nebenberuf hat, gerade als Frau, sondern das geht im Tischtennis tatsächlich ziemlich gut, aber man muss natürlich dementsprechend auch Leistung bringen und ja.
Genau, Michael 1307, wie finanzierst du dir das Profileben? Eine ähnliche Frage. CRLTTRCHWNS fragt, mit wie vielen Jahren wurdest du entdeckt? Kann man das sagen? Also entdeckt? Gab es da einen Moment, wo dich ein Landestrainer oder ein Talentsichter entdeckt hat? Oder?
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe ja vorhin schon die Geschichte erzählt, als ich mich austricksen lassen habe und da irgendwas vorgespielt habe und dann sozusagen meine erste Trainingseinheit gemacht habe und immer dann wieder erneut hingegangen bin. Aber ich glaube, bei mir war das ein ziemlich klassischer Weg, dass ich einfach mal die Kreismeisterschaft mitgespielt habe, Bezirksmeisterschaft, und irgendwie ging dann der Weg immer höher und man qualifiziert sich dann bei meinem Fall jetzt für die hessischen. Ich glaube, es war jetzt nicht der Moment, wo ich auf einmal und dann war alles anders, sondern ich bin da eher den klassischen Weg, glaube ich, gegangen.
So, vorletzte Frage. Gibson AfDFS fragt, woran denkst du vor einem wichtigen Spiel?
Unterschiedlich. Da können ganz wilde Gedanken aufkommen. Es kann aber auch sehr konzentriert sein. Es kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung man ist, aber grundsätzlich vorm Spiel bin ich eher der Typ, der seine Ruhe eher braucht und Musik sich auf die Ohren setzt und sich probiert, auf das Spiel vorzubereiten und sich schon im Kopf so ein bisschen das Spiel sozusagen vor gedanklich ausmachen und das so ein bisschen zu visualisieren, aber ich bin eher der Typ, der dann wirklich seine Ruhe braucht und nicht wie manch andere noch irgendwie 3 Minuten vorher überall rumspringen und sich mit allem anderen beschäftigen. Dann komme ich meistens viel zu hektisch zum Tisch. Deswegen entspannt, ruhig und sich auf den Gegner vorzubereiten.
Richard, woran sollte ein Spieler vor einem wichtigen Spiel denken?
Das ist eine gute Frage. Also da komme ich wieder zurück zur Ritualisierung. Jetzt, wir sind fast am Ende, aber da muss ich noch mal kurz sagen. Also
ich habe überlegt, ob ich die Frage stelle.
Hut ab, Rafael Nadal. Und da hat man das wunderbar gesehen, wie er sich selbst diese kleinen Inseln geschafft hat. Also das fand ich herausragend, wie er die Flaschen nebeneinander gestellt hat, ja. Und jetzt mal Spaß beiseite. Das sind einfach so diese kleinen Rituale. Wir hatten das ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge. Ich glaube, diese Form, die braucht man, um seine Ruheinsel zu finden. Er macht das tatsächlich, bei jedem Seitenwechsel, wenn man so will, jedes Mal, wenn er aus dem Fläschchen trinkt. Aber ich glaube, solche Dinge, da kann man jetzt gar nicht pauschal sagen, du sollst an das oder an das denken, sondern sich generell so einen Ansatz zu nehmen, mit was kann ich mich am besten konzentrieren, wo kriege ich eine Ruheinsel, für viele sind es so diese kleinen Rituale. Dazu kann ich noch immer aufrufen. Es hat gar nicht damit zu tun, an was denke ich, sondern was mache ich denn? Möchte ich eine Runde Musik hören? Möchte ich mein Handtuch falten? Möchte ich einfach nur mal kurz zur Seite gehen und meinen Lieblingssong nochmal hören, weil ich mich da so ein bisschen aufputsche? Das ist für jeden, glaube ich, unterschiedlich, aber diese kleinen Rituale, das finde ich eigentlich immer eine sehr, sehr gute Sache vor den Spielen.
So, aber und die letzte. Am besten ans Gewinnen, oder? Denken.
Nein, aber tatsächlich denke ich ja wirklich, wenn man ans Gewinnen denkt, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, sondern eher so ein bisschen zu sagen, okay, was gibt mir denn so ein bisschen Ruhe? Ja, also ein Jörg Roskopf hat sich oftmals darauf zurückgezogen und gesagt, ich kann dieses Spiel nur sehr, sehr gut spielen, weil ich habe so viel trainiert, ich habe so viel dafür investiert. Sport ist fair, das, was ich investiere, kriege ich raus. Also insofern, deswegen mache ich mich ruhig und entspannt, weil ich habe alles getan, was ich tun konnte und gehe mit diesem Gefühl rein. Ja, viele andere brauchen vielleicht direkt vor dem Spiel diese letzten halbe Stunde, um vielleicht nochmal irgendwelche kurzen Antritte, Sprints zu machen, haben so wie du jetzt einen Kopfhörer auf und hören sich nochmal, Rocky 1 an, ja, wie er auf den Berg.
Das war vor 30 Jahren, hat man sich das angehört vor dem Spiel.
Heute hört man das nicht mehr an. Ich gebe es zu, aber ihr wisst ja, ich bin alt und stehe dazu.
Da bin ich raus.
Ja, das stimmt. Perfekt vorbereitet zu sein, das gibt einem ein gutes Gefühl. Ging mir früher auch immer so bei den Prüfungen, hatte ich nur auch selten das Gefühl tatsächlich, aber wenn ich es mal hatte, war es gut. Was spielst du für Material? Letzte Frage von Valentin108.
Ich spiele also erstmal Yola.
Aha, Überraschung.
Und ich spiele die ACC und den neuen ZGR-Belag auf der Vorhand. Dynarise. Ich weiß immer nie, wie man das richtig ausspricht, deswegen sorry dafür.
Und ich hatte das bei Butterfly unter Vertrag, der weiß das auch nicht.
Aber ja, also ich muss mal sagen, wir sind hier einen neutralen Podcast, haben viele, viele tolle Firmen, unter anderem Butterfly, unter anderem Yola, unter anderem Tipa. Jetzt könnte ich 84 weitere aufzählen, aber klar, so wie Sophia gesagt hat, Sophia ist bei Yola unter Vertrag, aber wie man genau den Belag ausspricht, da muss noch mal ein Rade Markovic vielleicht fragen.
Das mache ich. Und spiele das neue Freeze Heart Holz. Hat auch ein Visaris Vornamen sozusagen, aber ich muss das noch mal erkunden.
Wer macht da eigentlich so viel? Darüber müssten wir irgendwann später nochmal sprechen. Wer hat eigentlich diese ganzen Namen erfunden? Ich weiß so, vor vielen, vielen Jahren gab es mal, und jetzt kriegen wir nochmal die Kurve ganz zum Anfang, wie kriegen wir von den Bienen die Kurve zum Tischtennis? Nicht? Also es gab einen Belag, der nannte sich Mosquito. Ich erinnere mich daran. Ja, und das wäre natürlich die perfekte Überleitung gewesen. Bienen stechen, Belag, Moskito, und da kamen wir dann zum deutschen Meisterschaften, Benedikt. Das fiel mir eben ein und du merkst, da ist noch relativ viel Luft in unseren Überlegungen. Also wir können noch richtig lang und richtig viel über Tischtennis weitersprechen. Das machen wir demnächst bestimmt auch.
Ihr seid der Wahnsinn.
Das glaube ich auch, dass wir das demnächst weitermachen. Aber für heute sind wir, glaube ich, nahezu am Ende angekommen, liebe Sophia. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich bin mir auch sicher, du wirst in den zukünftigen Wochen, Monaten und Jahren auch noch öfters im Diensten des Deutschen Tischtennisbundes zu sehen und zu hören sein. Zumindest hoffe ich das. Aber jetzt wünschen wir dir natürlich erstmal viel Erfolg für die kommenden Aufgaben. Das sind jetzt, glaube ich, erstmal die deutschen Meisterschaften und dann vor allem auch die JTM, die in der zweiten Juli-Hälfte in Kroatien stattfindet. Deine letzten JTM, mal schauen. Ich hoffe, ihr und du könnt da nochmal ordentlich abräumen. Das würde uns, glaube ich, alle sehr freuen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an die deutschen Meisterschaften, 25. und 26. Juni. Es gibt noch Tickets, www.tt-dm.de. Da könnt ihr Sophia dann auch live erleben, wenn nicht vor Ort, dann im Livestream. Da unter anderem mit Richard. Was haben wir sonst noch so, Richard? Am Samstag ist das TTBL-Finale für alle, die die Sendung jetzt zeitnah hören. 14 Uhr live auf Sport 1 und ich denke auch im Sportdeutschland TV Livestream. Und im Juli geht's dann wieder richtig los mit dem Grand Smash in Budapest. Da freuen wir uns auch drauf. Und ich denke, dann hören wir uns hier auch wieder an gleicher Stelle, gleiche Welle. Und haben wir noch irgendwas? Lieber Richard, liebe Sophia, meine zwei kongenialen Medienpartner beim Deutschen Tischtennisbund? Nein?
Ich glaube nicht. Außer vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ihr wart sehr toll.
Du auch.
Und ich bin absoluter Fan von eurem Podcast.
Also Sophia, vielen Dank. Danke, dass du dabei warst. Ein Cliffhanger habe ich im Augenblick nicht. Und es muss ja dann in Zukunft auch wieder ein echter Cliffhanger sein. Ja, genau. Und Alba mit diesen Initial Points. Also wir lassen uns was einfallen wieder.
Genau. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns treu und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.